Wir haben Leute, die für ihre Themen brennen, denen wir Geld geben. Und je mehr Freiheit wir denen geben, um ihre Sache zu machen, desto effizienter und schneller sind die. Wenn wir denen aber irgendwelche Ketten anlegen und sagen, du musst jeden Bleistift berichten und du musst mir jetzt erklären, was du die nächsten 5 Jahre machst, dann ist das innovationshemmend oder ein klarer Widerspruch.
Wirtschaft Köln am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen.
Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln Unplugged. Deutschland braucht mehr Innovation, das hört man allenthalben. Es muss schneller gehen, es muss vor allem mit Wumms passieren, es muss hinten was rauskommen, was der Volkswirtschaft auch nützt, sodass wir in einigen Jahren eben auch sagen können, wir werden nicht abgehängt von anderen Nationen, sondern können uns auf unsere Wirtschaft verlassen. Heute freue ich mich sehr, jemanden zu Gast zu haben, der genau für diese Strategie, für die Umsetzung dessen zuständig ist, nämlich Rafael Laguna de la Vera. Er ist Gründungsdirektor der Bundesagentur für Sprunginnovationen, kurz Sprint. Hallo und herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, also die Aufgabe, die Sie haben, die wollen wir gleich noch ein bisschen näher umreißen. Ich habe mal so ein paar Zeitungszitate gesammelt und vielleicht können Sie dann gleich mal sagen, welches die Sache auf den Kopf trifft. Also es wird unter anderem über Sie gesagt, Bundesoptimismusbeauftragter.
Ja, ich bin von Natur aus optimistisch, muss man in dem Job auch sein.
Dann gibt es noch Deutschlands neuer Chefinnovator.
Naja, das ist ein bisschen hochgesprungen, aber es ist halt eine Titelzeile. Gell?
Der Leiter von Deutschlands Labor für Traumprojekte.
Das stimmt schon, wir nennen uns intern die Schokoladenfabrik, es macht schon auch viel Spaß.
Ich habe gehört, auch mal, man fühlt sich auch mal wie auf der Galeere.
Also rudern auf der Galeere, aber dann parkt man an der Schokoladenfabrik. Die Inhalte sind einfach fantastisch, die Leute, die wir treffen, die Projekte, die da reinkommen, die Wettbewerbe, die wir machen, was man da alles erlebt, ist einfach super gut. Aber ein staatliches Instrument zur Finanzierung und Förderung von Sprunginnovationen aufzubauen, ist manchmal ein bisschen Galeere.
Okay, da kommen wir mit Sicherheit gleich noch drauf auf die Details und warum das so ist. Und einen habe ich noch, Geburtshelfer einer neuen Genialität.
Ja, also die Genialität ist nicht neu, die ist schon immer da. Die muss auch nicht geboren werden. Es ist vielleicht eher, dass wir die ins Leben bringen, was wir machen.
Mhm. Und da sind wir eigentlich auch schon mittendrin. Also die Agentur Sprint sitzt in Leipzig. Jetzt müssen wir gleich nochmal erklären, wir haben ja Wirtschaft Köln unplugged, also einen starken lokalen Bezug hier, warum wir trotzdem den Gründungsdirektor dieser Agentur aus Leipzig hier haben. Vielleicht können Sie nochmal mit ein, zwei Sätzen beschreiben, was Ziel dieser Agentur Sprint ist.
Ja, also erstmal muss man vielleicht das Wort Sprunginnovation erklären. Was ist das eigentlich? Das unterscheidet sich offensichtlich von normalen Innovationen, die eher inkrementeller Natur sind. Man verbessert etwas, was da ist. Eine Sprunginnovation ist in der Regel was ganz Neues. Disruptiert Märkte, verändert unser Leben. Die Welt ist nicht mehr so wie vorher. Wir erinnern uns auch dran. Und natürlich unsere besondere Definition bei der Agentur ist, dass sie das Leben möglichst vieler Menschen besser machen soll. Also es soll nicht neue Monopole schaffen, wo es dann denen in den Monopolen gut geht, sondern wir sind eine Bundesagentur, wir geben Steuergeld aus, soll also bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen. Das heißt eine hohe Erfindungshöhe, meistens verbunden mit einem hohen Risiko.
Also es sind so Sachen wie Penicillin,
genau,
oder auch das Automobil, das Smartphone, also so richtig bahnbrechende Dinge.
Genau.
Hatte denn Deutschland schon mal solche Sprunginnovationen? Und wenn ja, wann war das?
Wie lange liegen die zurück? Ja, also jede Menge. Wir haben so vor 150 Jahren angefangen, es so richtig krachen zu lassen. Die sogenannte Gründerzeit heißt nicht umsonst so. Da haben wir nicht nur Innovationen gemacht, sondern sie auch in die Welt gebracht und Industrien geschaffen. Die Pharmaindustrie, die chemische Industrie, auch viel, was wir heute im Maschinenbau sehen, ist zu der Zeit entstanden. Und häufig sind Verfahren ja noch mit den Namen verbunden, ne? Bosch, Haber und Bayer kennt jeder wegen Aspirin und so weiter, und Siemens. Das waren alles die Leute, die sowohl technisch-wissenschaftlich gut unterwegs waren, aber auch unternehmerisch. Wir haben dann nach dem Krieg natürlich erstmal wieder aufbauen müssen und das alles erstmal wieder herstellen müssen und konnten mit den Innovationen aus der Zeit eigentlich ganz gut leben und haben leider etwas die Umsetzungsfähigkeit verloren. Wir haben zwar noch viele großartige Sprunginnovationen gemacht, aber wirklich zu Produkten volkswirtschaftlichen Nutzen stiftender Art sind sie dann meistens im außereuropäischen Ausland gemacht worden. Die einzige Ausnahme, die uns jüngst passiert ist, ist natürlich das ganze Thema mRNA, sowohl die Technologie, die dahinter steht, als auch die Firmen, mit BioNTech natürlich vorne dran, aber auch eine CureVac dürfen wir nicht vergessen, wo wir nochmal wieder gezeigt haben, was wir können und wo wir ein Milliardenunternehmen neu geschaffen haben. Nachdem wir 20 Jahre lang aus der Grundlagenforschung raus das Produkt entwickelt haben, was solche Erfindungen häufig haben, dass es ganz schön lange dauert. Und das durchzuhalten und das hier umsetzen zu können, ist die eigentliche Herausforderung. Und dafür gibt es die Agentur.
Ja, jetzt sagt man ja Deutschland, Land der Tüftler und der Hidden Champions und so weiter. Und das ist ja das, was Sie auch mit inkrementeller Innovation beschrieben haben. Also Schritt für Schritt immer weiter optimieren, verbessern. Dieser Pfad führt uns in der Zukunft nicht ans Ziel?
Na, er hat uns und wird uns auch weiterhin gut begleiten. Wir haben das toll gemacht. Und ich will auch nicht sagen, dass da nicht auch Sprunginnovationen entstehen. Nur, dass dann häufig die Mittel nicht dazu da sind, die dann auch wirklich umzusetzen, in die Welt zu bringen. Wenn man so ein bisschen mehr auf den Business-to-Business-Bereich schaut, haben wir auch mehr geschaffen. Also wenn man sich zum Beispiel die Lithografiemaschine für die Chip-Herstellung nimmt, das ist eine Firma ASML aus Holland, die aber wesentliche Zulieferungen von der Firma Trumpf im Laserbereich und Zeiss im Spiegelbereich bekommt, die auch wirklich die beiden nur können. Und ASML verbaut es zu einer Maschine, die ein Weltmonopol hat. Also wir können schon solche Dinger bauen, die auch richtig knallen, auch mit unserem, ich sag's mal, klassischen Unternehmen, Familienunternehmen, die auf eine lange Tradition zurückblicken. Aber wenn wir mal schauen, die wirklich umwälzenden Dinge, die bei den Bürgerinnen und Bürgern dann spürbar ankommen, da helfen wir bei. Also wir entwickeln MP3, aber wir bauen nicht den iPod. Ist so gerne so das Plakative, okay, was man da nimmt. Aber die Leute haben wir schon auch. Nur wir müssen ihnen ein Umfeld geben, wo sie das hier entwickeln können, wo sie eben nicht raus müssen, um es machen zu können.
Okay, jetzt haben wir, glaube ich, schon mal verstanden und umrissen, worum es geht bei der Agentur und auch Ihrer Tätigkeit als Direktor der Agentur. Ich würde trotzdem jetzt gerne den Köln-Bezug einmal herstellen, gerne, und sagen, Sie sind ja auch Kölner oder Wahlkölner, wie sagt man das? Also
ja, zugereister Sauerländer, aber eigentlich in Leipzig geboren, um die Geschichte noch ein bisschen bunter zu machen. Mein Vater, mit Namen nach, kann man das erkennen, Spanier, meine Mutter, halbe Deutsche, halbe Holländerin, in der DDR geboren, mit 10 Jahren im Sauerland gelandet und natürlich, sobald ich konnte, dann schnell nach Köln, wo ich jetzt auch wieder gelandet bin mit einem Zwischenstopp, einem längeren, im Bergischen Land, wohne jetzt im Agnesviertel seit ein paar Jahren und bin auch glücklicher Kölner.
Das heißt also, die Woche teilt sich auf in ein paar Tage Köln, ein paar Tage Leipzig?
Ja, genau. Also eigentlich muss man es auf der Monatsebene sehen. Ich habe auch viel in Berlin zu tun natürlich. Ich bin in der Bundesagentur, die Ministerien sitzen da und das Kanzleramt. Und deswegen mache ich immer einmal linksrum Ausschwung oder rechtsrum Ausschwung, so wie die Bahn möchte, würde ich mal sagen. Okay. Und verbringe der Partei so meine Zeit.
Ja, dann kann ich auch die Frage loswerden, die wir hier immer stellen, nämlich nach dem Lieblingsort zum Beispiel. Wo fühlen Sie sich hier in Köln besonders wohl?
Ui, da habe ich eigentlich viele. Also erstmal im Agnesviertel, das finde ich ist ein tolles Viertel. Im Bermuda-Dreieck, dort zwischen den drei Kölsch-Kneipen bin ich gerne. Im Café Schmitz, wo wir uns ja auch schon mal getroffen haben. Ja. Auch eine tolle Location. Ich finde Neigelstein cool, muss ich immer durch, wenn ich zum Hauptbahnhof gehe. Das Riephahn am Neumarkt, einer meiner Lieblingsorte. Und so weiter. Mein Gott, also das Luxor, da ist heute Abend ein schönes Konzert, was es ja auch schon seit ewig 1000 Jahren gibt ungefähr. Also da habe ich auch viele späte Jugenderinnerungen, junge Erwachsenenerinnerungen an diese ganzen Locations. Also Köln ist einfach eine tolle Stadt. Ich fühle mich, die Kölner sind in Ordnung, sehr tolerant, ein bisschen die Südländer Deutschlands, würde ich fast sagen. Ne?
Gibt es auch ein interessantes Buch drüber, diese Bezüge zu Italien speziell.
Ja, klar, die Römer waren halt lange hier, geschrieben, das, ja. Das hat nicht geschadet, ja.
Also ich habe auch gelesen, was Sie alle schon waren. Da waren Sie erst Mitte 20 und da konnte man behaupten, Sie haben schon eine ganze Menge gemacht. Also als Computerkid gestartet, Zivildienstleistender, in der Phase auch Kinogründer, bis eine ganz große Heizkostenrechnung, glaube ich.
Genau, die hat mich gekillt. Ja. War ein kalter Winter, so wie der diesige scheinbar auch wird. Wenn man eine Luftheizung hat, die mit Öl betrieben wird und man hat einen riesen Saal für ein paar hundert Leute, das ist keine gute Formel für Heizkosten sparen.
Und dann den kalten Abgang gemacht? Oder wie?
Wir haben dann das Kino zumachen müssen, weil uns das Geld ausging und ich hatte 30.000 D-Mark Schulden angehäuft. Als Zivi ist man nicht so gut ausgestattet. Die Sparkasse Olpe war so nett, mir das Geld auszulegen, aber man muss es ja zurückzahlen. Und dann bin ich halt gleich in meinen nächsten, also ungeplanten, kann man sagen, Karriere-Step gegangen und habe dann abends nach dem Zivildienst in einer der beiden Softwarefirmen, die es gab in Olpe, gearbeitet und habe dort ein Kassensystem auf PC-Basis gemacht. Das war was Neues, 1986 oder 87, wann das war. Und bin dann auch da eine Zeit lang hängen geblieben und bin Mitgesellschafter geworden. Also solche Krisen führen einen dann auch oft in den nächsten interessanten Abschnitt.
Ja, das heißt also, ein Studium war nun mal angeschnuppert in Dortmund und das war dann aber auch wieder
3 Wochen. Also das war, ich habe dann mich verabschiedet von der Firma, die Computer heißt, mit der habe ich heute noch was zu tun, weil ich eben studieren sollte, wollte, keine Ahnung oder so. Ne? Hatte mich natürlich mit der Mikroelektronik, wie es damals hieß, schon seit ich 12 bin, auseinandergesetzt und hatte ein paar Computer zu Hause und so. Und dann war das Informatikstudium in Dortmund zu der Zeit ein Schock, weil das war mehr oder weniger Mathematik an den Rechner, kam man einmal die Woche, so ungefähr. Es waren mit 500 Erstsemester-Leuten drei Frauen dabei. Und das war alles irgendwie nicht besonders toll. Und dann kamen die Olper wieder auf mich zu und haben gesagt, du, wenn du nicht studierst, wenn du wiederkommst, dann geben wir dir ein Drittel von der Firma, hast du Bock? Und dann war ich wieder weg.
Das führte dann ja auch zu einem Verkauf irgendwann, heute würde man sagen Exit, ne? Also ja. Der dann auch das erste Mal richtig auch Geld in die Kasse spülte.
Genau, ich bin dann von der D-Computer weiter zur Mikado gezogen, die damals noch in Bonn-Tannenbusch war, dann in St. Augustin, dann in Hennef, also ich sag mal im Bonn-Kölner Raum und habe dort auch relativ schnell Mitgesellschafter und Geschäftsführer geworden, war aber erst 25 oder so zu der Zeit. Ne? Also ich war noch ganz schön jung. Ne? War froh, dass mir die Haare so früh ausgefallen sind, dann sah ich ein bisschen älter aus. Ne? Ja, unsere Kunden waren hier die großen Kölner Versicherer, da haben wir ja einige und nachher die in ganz Deutschland. Wir haben die PCs quasi in diese Versicherungsindustrie gebracht und haben die Firma dann 95, mein Geschäftspartner und ich, der Uli Hühn aus Hürth, haben die Firma dann 95 an Amerikaner verkauft und dann hatte ich zum ersten Mal richtig Geld auf dem Konto und zum anderen auch mal amerikanische Konzerne und so kennengelernt und was börsennotiert war. Bin dann von denen auch nach Harvard geschickt worden. Die haben dann gedacht, ich brauche mal ein bisschen Polish irgendwie, so eine Executive Education für ein paar Monate. Hab dann aber eigentlich nur gelernt, dass ich nicht in dem Konzern bleiben möchte in Harvard, sondern erstmal ins Venture Capital möchte, was ich dann als nächstes gemacht habe.
Also das Geld, was da verdient war, dann auch eingesetzt für andere Risikoprojekte, andere Leute?
Ja, also der Fonds war schon ein richtiger Venture-Fonds mit 100 Millionen, die damals von der Hypovereinsbank kamen. Aber wenn man sowas macht, muss man immer selber Geld da reinlegen. Das ist das Prinzip von Venture Capital, was ich auch für sehr gut halte. Ich habe aber auch mir 2 Jahre Zeit genommen, da war gerade das zweite Kind geboren, da mal ein bisschen 2 Jahre zu investieren, bevor ich den Switch gemacht habe. Dafür ist es dann gut, wenn man ein bisschen Geld auf dem Konto hat. Das gibt einem dann die Freiheit. Ich war jetzt mittlerweile irgendwie Anfang 30 oder sowas. Und habe dann im November 2001, kurz nach 9-11, ja, habe ich dann da angefangen. Und das erste Investment war dann die SUSE Linux AG. Das war, Tech-Bubble war geplatzt, 9-11 war passiert, die Börsen waren abgestürzt. Ne? Der Nasdaq von damals 5.000 auf 1.300 oder sowas runter. Der DAX war bei 2.800, kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen. Dann war das natürlich, wenn man Nerven und Geld hatte, eine gute Zeit zu investieren. Und das haben wir dann gemacht.
Dann kam ja auch eine eigene Gründung nochmal im Jahr 2008, kann das sein?
Nee, fünf, genau. Das war noch parallel zu meiner VC-Zeit. Die SUSE Linux wurde dann übernommen von der Novelle, die sich in Richtung Open Source entwickeln wollte. Und dort drin war ein Produkt, was wir mitentwickelt hatten, was die nicht weitermachen wollten. Und ich hatte mit einer kleinen Olper-Firma als jemand, der bei der SUSE Linux als Investor drin war, dieses Produkt anentwickelt. Und da bin ich zu dem Gründer dorthin gegangen, zu dem Frank Hoberg, und hab gesagt, du, wir müssen euch unabhängig von der SUSE machen. Und wir müssen das Backend, sprich das Linux und sowas, da selber drunter schrauben. Das ist jetzt auch nicht so schwierig. Und ich wäre bereit da, dass wir daraus eine neue Firma machen. Und das haben wir dann gemacht. Mhm. Und das ist die Open Exchange.
Open Exchange, ja.
Genau. Und dann 2008 bin ich dann, nächste Finanzkrise, dann war ich als VC fertig. Dann ging der Open Exchange das Geld aus. Venture Capital war nicht so richtig verfügbar, aber ich hatte natürlich gute Kontakte. Habe dann mit der eCapital aus Münster einen Lead-Investor gefunden, der gesagt hat, machen wir. Was ich toll fand, das war im November 2008. Das ist schon die Unzeit gewesen eigentlich. Mhm. Aber machen wir nur, wenn du den CEO machst und Frank den Vertrieb. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich 2 Jahre. Aber so ist es dann nicht ausgegangen.
Es wurden dann viele Jahre. Und die Open Exchange ist ja eine Firma, die auch in Köln sitzt, am Friesenplatz. Da haben wir uns auch mal getroffen, im 16.
Genau.
Stock.
Ja, ganz super, genau. Das ist richtig schick.
Und hatte Domblick, glaube ich, auch das Büro, oder hat?
Hat immer noch, genau.
Hätte es nicht, wenn dieses Hochhaus gegenüber entstehen würde, ne?
Das stimmt, da ist man sich ja nach wie vor uneinig, was aus dem braunen Klotz da wird.
In diesem berühmte, das heißt auch Innovation, ne? Strauß-Innovation.
Strauß-Innovation, genau, andere Baustelle.
Okay, in dieser Firma warst du anfangs, während du Gründungsdirektor in Leipzig wurdest, noch zur Hälfte so ungefähr. Da bist du aber jetzt raus, ja?
Ja, also ich habe, wie war das? Ich bin im April 2019 in diese Gründungskommission für die Sprint berufen worden, eigentlich als Inputgeber. Und irgendwie mit dem Jobangebot da rausgegangen, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel. Aber ehrlich gesagt, dann nach 12 Jahren und nicht 2 Jahren Geschäftsführung Open Exchange, habe ich gedacht, auch mal Zeit, dass da mal ein neuer ans Ruder geht oder eine neue. Da muss man die oder den natürlich erstmal finden. Ich habe dann zugesagt, sehr zum Verdruss meines Aufsichtsrats, aber ich habe gesagt, Leute, jetzt, ich habe euch 2 Jahre versprochen, habe 12 gemacht, die Firma hatte 300 Mitarbeiter, also das ist auch, ja, hat sich super entwickelt. Aber ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock mehr. Es muss mal ein anderer ran und das ist ein once in a lifetime. Ich bin jetzt auch damals in einem Alter, war damals 54, 55, ich habe gedacht, so jetzt ist es auch time to give back sozusagen, du hast so viel Glück im Leben gehabt, ne? Und jetzt kannst du mal, das habe ich auch in Harvard gelernt, das machen viele Profs da, die kommen aus der Wirtschaft und machen dann Mitte 50 den Schwenk sozusagen, um das weiterzugeben, was sie gelernt haben. Das kannst du jetzt auch mal machen. Ich wusste natürlich nicht, worauf ich mich einlasse, aber darüber reden wir ja auch noch. Und habe dann den Nachfolger gefunden, der konnte dann erst am 1.6. und habe deswegen mich vom 1.6.2020, habe mich dann die ersten 6 Monate halb aufgeteilt und dann ab 1.6. Fulltime.
Okay. Und das Ganze war zunächst mal Gründungsdirektor, heißt es ja, ausgelegt auf 3 Jahre. Die sind jetzt ungefähr um. Wie geht's denn jetzt weiter?
Ja, genau, noch 14 Tage. Ne?
14 Tage ist Schluss, ja. Und dann?
14 Tage ist Schluss. Ja, die Regierung hat mir angeboten, dass ich noch 4 Jahre weitermachen soll. Das ist natürlich ein großer Vertrauensbeweis. Das finde ich auch toll, dass die das machen. Wir entwickeln das Instrument immer weiter. Ich mache es ein bisschen davon abhängig, wie lange ich es noch mache, ob wir jetzt dann die nächsten Entwicklungsschritte auch wirklich gehen. Können wir auch gleich nochmal vertiefen, wenn das hier interessiert. Aber ich bin eigentlich ganz optimistisch, dass wir das im nächsten Jahr hinbekommen. Also werde ich das wahrscheinlich die nächsten 4 Jahre auch noch machen.
Also der Vertrag ist noch nicht unterschrieben, aber
nee, also wir,
er liegt bereit.
Er liegt bereit. Es geht da um ein Gesetz für die Sprint, das Sprintfreiheitsgesetz.
Oh ja, das habe ich gelesen und fand den Titel schon, hat mich an das Gute-Kita-Gesetz erinnert.
Ja, genau. So ähnlich. Es ist natürlich in einer Demokratie nicht so einfach, ein neues Gesetz zu machen und wir wollen ja auch nicht zu viele haben. Aber es ist schon so, dass es, obwohl die Koalition es in den Koalitionsvertrag reingeschrieben hat, dass man das machen möchte, ein mühseliges Geschäft. Ich habe eigentlich gedacht, wir schaffen das dieses Jahr. Man hat auch gesagt, wir schaffen das vor der Sommerpause. Ich hätte mal nach dem Jahr fragen sollen. So, jetzt sind wir in der Sommerpause, ja. Nächstes Jahr. Wie gesagt, wenn wir das nächste Jahr nicht hinkriegen, dann denke ich nochmal drüber nach, ob ich das wirklich weitermache. Obwohl wir sehr erfolgreich unterwegs sind und das sehr gut läuft. Aber das Wichtigste, was wir schaffen müssen, ist ja ein nachhaltiges Instrument, was auch so bleibt, ne? Was dann auch die NachfolgerInnen von mir so weiterfahren können, weil man doch schon viel um die Freiheit des Instruments selber kämpfen muss.
Also das Instrument heißt letztlich der Agentur.
Der Agentur.
Und wie sie arbeiten kann. Genau. Weil wenn man jetzt nochmal dieses Wort sich auf der Zunge zergehen lässt, das Sprint-Freiheitsgesetz, da steckt ja drin, man fühlte sich vorher ein bisschen unfrei, ein bisschen gegängelt vielleicht oder auch von der Bürokratie wieder eingefangen. Also diese Agentur sollte ja eigentlich sehr agil sein in der Methodik, das müssen wir gleich nochmal genauer erklären. Und merkte dann doch, wir sind doch gefangen im Haushaltsrecht natürlich, in den ganzen Regularien, die es so gibt und können doch nicht so agieren. Und jetzt will man mit dem Gesetz eine neue Freiheit, heißt es auch finanzielle Freiheit?
Ja, das ist da alles drin. Also erstmal geht es da um die Freiheit von bestimmten Verwaltungsprinzipien, die für eine Innovationsagentur einfach völlig ungeeignet sind. Und es gibt Dinge, die man verwaltet, die quasi wiederkehrend gleich sind. So, da kann man auch sehr starre Verwaltungsprinzipien machen und dann ist das auch gut für eine Skalierung, ne? Weil man dann weiß, so Cookie-Cutter, ne? Tschak, tschak, tschak. So, unsere Projekte, die wir fördern, da ist jedes anders, ne? Und die Anforderungen sind anders, ne? Und darauf müssen wir flexibel reagieren. So, das ist dann nicht Cookie-Cutter, sondern du machst jedes Mal eine neue Hochzeitstorte, die anders aussieht. Und da muss man einfach anders backen können, ne? Und diese Werkzeuge zu schaffen, das ist Verwaltung, dass ich mal ein Verwaltungsinnovator werde, hätte ich mir auch nicht gedacht, aber man kann das schon machen im Rahmen der gesetzlichen Strukturen, die wir in der EU oder auch in Deutschland haben. Nur dazu muss der Wille da sein, dass man diese Freiheiten auch gibt und die zu erkämpfen. Dazu muss man sich erstmal einen Namen machen und zeigen, dass man es kann, das ist klar. Das haben wir jetzt die letzten 3 Jahre gemacht. Aber dann muss man auch sagen, jetzt habt mal Vertrauen, ne, weil dieses in die Freiheit entlassen natürlich ein Verlust von Kontrolle ist. Ne.
Wäre denn das Vertrauen, also wem gegenüber ist man misstrauisch gewesen, wenn ich das jetzt mal so überspitze? Der, ja, Agentur und den handelnden Personen, sprich Ihnen oder den Leuten, die die Innovationen bringen sollen, nach dem Motto, die werden ja dann zum Teil auch mit Geld zugeworfen, das ist ja Sinn der Sache, dass sie das quasi nicht sinnstiftend einsetzen.
Ja, jedes Mal ja. Also die Verwaltung ist darauf ausgerichtet, Fehler zu vermeiden, ne, und ist gegründet in einem sehr tiefen Misstrauen gegenüber Handlungsfreiheit, weil immer der Missbrauch da gewittert wird, ne. Also wir geben 10 Euro aus, um 10 Cent Missbrauch zu vermeiden. Und wenn mal ein Missbrauch passiert, wir hatten ja gerade in der EU einen Skandal, ja, wir haben da den Masken ein Skandälchen, da wird sich natürlich tierisch aufgeregt darüber, ne, und das wird breitgetreten. Wenn wir dann aber mal auf die Gesamtsummen schauen, die quasi auf Basis der Entscheidungen in der Politik oder auch in den wissenschaftlichen Instituten oder so, ne, was da umgedreht wird. Und wenn man dann mal den Prozentsatz sich, also den Promillsatz sich anschaut, was über Missbrauch weggeht, dann muss man sich fragen, ob sich der Aufwand überhaupt lohnt. Jetzt kann man sagen, naja, wenn wir weniger kontrollieren, haben wir mehr Missbrauch. Ehrlich gesagt bin ich mir da zumindest in unserem Umfeld nicht so sicher. Ne? Wir haben Leute, die für ihre Themen brennen, denen wir Geld geben. Und je mehr Freiheit wir denen geben, um ihre Sache zu machen, desto effizienter und schneller sind die. Wenn wir denen aber irgendwelche Ketten anlegen und sagen, du musst jeden Bleistift berichten und du musst mir jetzt erklären, was du die nächsten 5 Jahre machst, dann ist das innovationshemmend oder ein klarer Widerspruch.
Ja.
Und dazu muss man das Vertrauen in die Sache haben. Und man kann natürlich dann, wenn es mal eine Zeit lang läuft, messen, was da passiert. Aber dann Big Picture, also Ergebnisse anschauen, wie viel Geld ist investiert, ne, wie viele Skandale sind produziert worden, ne, also ist da wirklich großer Missbrauch passiert oder nicht, ne, das kann man ja dann alles feststellen, aber dazu muss man es mal laufen lassen. Mhm.
Wird denn jetzt nach, also die Agentur hat ja, das ist, die war ja ausgestattet mit 1 Milliarde Euro auf einen Zeitraum von 10 Jahren, also rechnerisch sozusagen 100 Millionen pro Jahr, das wird natürlich nicht so, das wäre ja auch Quatsch, das in dem Takt auszugeben. Aber wird jetzt nach 3 Jahren schon mal geguckt, naja, was ist denn erstens, was wurde bisher ausgegeben und zweitens, wo haben wir denn jetzt die ersten Ansätze?
Also erstmal, ja, es wird geguckt, ne? Also das nennt man Evaluation. Wir haben jetzt zum Ende des Jahres eine Eigenevaluation, also das Ministerium, Bildungsministerium hat eine gemacht, also nicht wir Sprint selber, sondern das Ministerium. Und es wird eine große noch vor Ende der Legislatur geben. Also das ist ein wahnsinniger Aufwand, da schaut man halt drauf, was für Projekte haben wir finanziert. Deswegen haben wir auch gerade unseren Tatsachenbericht rausgegeben.
Mhm, mit Bindestrich, ne?
Mit Bindestrich, Tatsachen von Meret und Meret, ne? Aus ja. Ihrefeld. Super schönes Teil. Gibt es dann demnächst auch auf unserer Webseite. Ne?
Du hast jetzt ja, ich habe ein Exemplar da. Ist ja jetzt für Radio schlecht, aber das ist ein Coffee-Table-Book, muss man sagen. Ja. Das ist nicht ein Rechenschaftsbericht, wie man ihn irgendwo ins Regal legt, sondern den guckt man gerne durch. Das ist ein kleines. Ja, das ist also mit sehr viel Ästhetik, Gefühl für Ästhetik gemacht. Ne?
Und sehr viel Inhalt. Ne? Also denn wir zeigen mal alle Wettbewerbe, die wir gemacht haben, alle Projekte, die wir finanziert haben. Da ist richtig Musik drin und das kann man dann sehen. Und das ist das, was auch evaluiert wird und werden sollte. Ne? Man muss zeigen, wie viel Geld habt ihr ausgegeben, welche Projekte habt ihr am Laufen. Am Ende steht natürlich, dass irgendwo Sprunginnovationen dabei rauskommen müssen, aber denen muss man Zeit geben. Siehe mRNA, hat 20 Jahre gedauert. Ich glaube nicht, dass unsere erste Sprunginnovation, die wir da auf die Straße gebracht haben, 20 braucht, aber es wird schon noch ein paar mehr Jährchen brauchen, bis man das sieht. Aber auf dem Weg dahin sieht man ja, welche Projekte wir gefunden haben. Die auf der Geldseite, wir haben für die Gründungsperiode für die ersten 3 Jahre 150 Millionen gehabt. Die haben wir auch so ungefähr ausgegeben. Das läuft jetzt aus und fürs nächste Jahr bekommen wir so in der Größenordnung 175 Millionen. Also wir sind schon deutlich über die 100 Millionen dann drüber.
Einfach. Was ja auch klar ist, je mehr Projekte in der Pipeline stecken, umso mehr muss man dann auch
reinfeuern. Die laufen ja alle ein paar Jahre, ne, die Projekte. Mhm.
Das ist ja so eine Art Ideenwettbewerb, nehme ich an, den ihr da startet in Leipzig. Und ich habe mal Zahlen gehört, das ist wahrscheinlich alles schon ein bisschen höher inzwischen. Ungefähr 1000 Projekteinreichungen, sprich Ideen von externen kamen rein.
Genau.
Und dann läuft das in einem siebartigen Prozess dann durch und es gucken Leute drauf, die natürlich was verstehen und jetzt eben nicht Verwaltung verstehen, sondern die absolute Fachleute sind. Mhm. Vielleicht können Sie das nochmal eben beschreiben.
Also wir machen im Wesentlichen 3 Sachen. Ne? Das eine ist die Projektgeschichte. Dort kann jederzeit einreichen über die Webseite. Ein Knopf, keine 1000 Formulare, sondern recht easy. Einfach Pitch Deck schicken, würde der VC sagen. Mhm. Wir schauen da natürlich sehr auf die technologischen Inhalte, die da drin sind. Oder wenn es eine nicht technologische Innovation ist, auf wie tief das alles ist. Ne? Denn jetzt so E-Commerce oder sowas machen wir nicht, ne? Sondern wir machen Dinge, die üblicherweise, man nennt das IP-heavy sind, also viel Intellectual Property beinhalten und das wollen wir sehen. Ne? Also wir wollen keinen Zahnarztprospekt haben, nichts gegen Zahnärzte, ne? Aber ne, also wir wollen ja.
Gibt es da schon die ersten Vorbehalte, dass sie sagen, ja, also so tief möchte ich das gar nicht erklären, weil, ne?
Von den Innovatoren.
Genau, ja, das ist schutzbedürftiges Wissen natürlich.
Klar. Ja, natürlich. Nun sind wir natürlich die Guten. Wir sind eine Bundesagentur, wir unterschreiben auch NDAs und so weiter. Wer jetzt einer Bundesagentur nicht traut, ist sicherlich bei uns fehl am Platze und die gibt's auch. Ne? Mhm. Also wenn jemand sagt, dem Staat misstraue ich grundlegend und ihr wollt mir eh alle Ideen klauen, weil ihr seid die Bösen, dann ja, dann darf man nicht mit dem Staat reden. Ne? Wenn man aber sagt, nee, ich glaube an den Rechtsstaat und ihr haltet euch da schon an die Spielregeln, dann schon. Und das tun die meisten, Gott sei Dank. Es gibt immer mal wieder Ausreißer. InnovatorInnen sind schon auch Typen, ne, die manchmal interessant sind. Und da haben wir auch schon einen ganzen Katalog. Ja, davon sind über 1000 reingekommen. Die gehen bei uns durch einen Prozess, der und einen Kriterienkatalog, das wird von Analysten, die meistens auch aus dem wissenschaftlichen Raum kommen, voranalysiert. Wir ziehen dann Experten aus dem Netzwerk hinzu, da haben wir, weiß ich nicht, 300, das sind Nobelpreisträger drunter, also die Koryphäen auf den Gebieten.
Aber Sie lesen die auch alle, ne?
Die 1000. Ja, ich lese die alle, ich sehe jedes Projekt und es ist natürlich so, dass wir dadurch, dass wir Sprunginnovationen suchen, wir unsere Anforderungen schon ganz schön hart sind. Deswegen fliegen auch viele raus relativ schnell. Mhm. Aber die wir gut finden, die entwickeln wir dann weiter und üblicherweise in Zusammenarbeit mit den Einreichenden. Wir geben denen dann auch sogenannte Validierungsaufträge. 100, 200.000 Euro können das gut und gerne sein, um die Idee weiterzuentwickeln und unsere Fragen zu beantworten. Ja, und wenn wir das dann immer noch gut finden und meinen, das mit unseren Instrumenten weiterentwickeln zu können, dann können wir in so Projekte irgendwas zwischen 20 und 80 Millionen geben. Das haben wir jetzt 6-mal gemacht. Wir haben gerade 3 neue beschlossen, die wir jetzt im Januar launchen. Dann sind wir schon bei 9 und so wird das dann auch weitergehen in der Schlachtzahl. Mhm. Zweite, was wir machen, sind die Wettbewerbe, Challenges nennen wir das, angelehnt an die DARPA Grand Challenges, die ja ganz interessant strukturiert sind. Da geben wir ein Thema vor, das geht Themenfindungsprozess ist auch sehr offen. Die erste war, wir suchen Breitband antiviralen Wirkstoff, Penicillin gegen Viren, ne?
Okay.
Also egal, wie der Virus aussieht, ne, Pille rein, Virus weg.
War das getriggert von Corona?
Oder? Ja, das war getriggert von Corona. Das haben wir zwar im März 2021 gestartet, also ist schon ein bisschen was her. Das Format von diesen Challenges ist es so, dass wir diesen Call machen und sagen, hier, wir suchen. Dann können die Teams wieder sehr formularfrei einreichen. Wir machen das über ein Verfahren, das nennt sich Pre-Commercial Procurement, vorkommerzielle Auftragsvergabe. Es ist ein EU-Verfahren, damit man hier nicht in Beihilfeprobleme und sowas kommt. Das ist ein ganz dünner Vertrag, der ist 8 Seiten lang oder sowas. Den hängen wir auch schon raus, wenn wir den Call machen, den dann die Teilnehmer unterschreiben müssen. Die Einreichenden haben dann so 2 Monate Zeit, ihr Projekt niederzuschreiben und bei uns einzureichen. Üblicherweise in den letzten 24 Stunden kommen 95% der Einreichungen. Also das ist auch immer echt aufregend, wenn man kaut Fingernägel. Und dann brauchen wir so 6 bis 8 Wochen, um die zu sichten.
Also das ist ein Problem, aber dann verschiedene Lösungen.
Verschiedene Lösungen. Wir sind immer technologieoffen. Wir sagen, es ist uns egal, Hauptsache, wie er das macht. Ihr löst das Problem und macht das natürlich. Wir haben unsere Kriterien, die ich eben genannt habe, da sind auch die SDGs drin zum Beispiel. Das ist Sustainable Development Goals. Also da achten wir schon drauf, dass der Lösungsansatz nicht den Rest der Welt dann in kaputt macht. Ne? Mhm. Aber jetzt bei den antiviralen Wirkstoffen, ob das CRISPR ist oder DNA, Origami oder MDMA, das hilft nicht gegen Viren, mRNA oder so, das ist uns wurscht. Und wir haben so da zum Beispiel 47 Einreichungen bekommen, die sichten wir dann in ein paar Wochen, haben dann 20 Teams eingeladen zum Pitch Day, das waren 2 Tage, da sitzt dann eine Jury von ziemlich coolen Leuten. Mhm. Auch ein bisschen interdisziplinär. Und die haben dann 9 Siegerteams in dem Fall ausgesucht. So, denen haben wir sofort Bescheid gegeben, noch am Freitagabend. Die hatten am Samstag ihren Vertrag vorliegen. Den brauchten die nur noch unterschreiben und uns die erste Abschlagrechnung zahlen. Dann haben die das erste Geld bekommen ein paar Tage später.
Ist das denn so, dass man dann 9 Pferde am Laufen hat und guckt, welches macht das Rennen oder ist es nicht? Gut, die Pferdemetapher führt jetzt nicht weiter. Ist es nicht besser, Team A und Team D zum Beispiel miteinander zu vernetzen und zu sagen, macht mal gemeinsam, das könnte was
bringen? Das findet im Vorfeld statt, aber auch während des Wettbewerbs. Also es ist schon so, es gibt so einen Spruch von der DARPA, der heißt, we don't bet on the horse, we bet on the race. Ne? Also das Race ist jetzt in dem Fall antivirale Wirkstoffe. 9 Pferde gehen an den Start, ne? Aber wir coachen die unterwegs, wir machen sogenannte Challenge Days, bringen die untereinander zusammen, die pitchen dann voreinander, was für einen Wettbewerb auch ein bisschen ungewöhnlich ist, dass da jeder, aber da die sehr unterschiedliche Technologien einsetzen, ist das kein Problem. Wir setzen da fantastische Leute rein, also wir hatten den CureVac-Gründer da mit in den Challenge Days dabei, den Ingmar Hör oder den Eike Latz hier aus Bonn, der weltbeste Immunologe, zumindest den ich kenne, die dann die Teams einfach im Zugriff haben und mit denen über 2 Tage dann interagieren können. Da ist dann auch bei den antiviralen Wirkstoffen haben sich 2 CRISPR-Teams fusioniert, weil die gesehen haben.
Das ist diese Genschere, ne?
Das ist die Genschere, genau. Da gibt es CRISPR 13, CRISPR 12 und so. Die einen machten 13, die anderen 12. Die 13er hatten bessere Ergebnisse, aber CRISPR 12 hat weniger Patentprobleme und dann haben die sich einfach zusammengetan. Und dann waren es nur noch 8. Dann haben wir vor 2 Monaten die Jury wieder zusammengerufen, die Teams eingeladen und die mussten ihre Ergebnisse nach einem Jahr zeigen, was sie erreicht haben, was eine ziemlich hohe Taktzahl für solche Themen ist. Da waren alle sehr nervös, weil die mittlerweile echt Geschmack gefunden hatten an dem Verfahren. So, dann mussten wir 2 weitere Teams eliminieren. Eins hatte ja fusioniert. Wir konnten mit 6 nur weitermachen. Die haben im ersten Jahr 700.000 Euro bekommen, bis zu 700.000 Euro. Im zweiten kriegen die 1,5 Millionen. Mhm. Aber dafür sind es nur noch 6. Und das machen wir in jetzt dann 10 Monaten nochmal. Und dann wird das Feld auf 4 Teams reduziert und die kriegen dann 2 Millionen für das letzte Jahr. Die haben auch schon bei diesem Pitch Day jetzt vor 2 Monaten vor privatwirtschaftlichen Investoren, Corporate-Investoren, also Biontech war zum Beispiel auch da, und für Stiftungen gepitcht, weil wir dann natürlich sehen wollen, wenn wir näher an die Produktisierung kommen, dass wir dann auch dieses privatwirtschaftliche Kapital aktivieren und die potenziellen Investoren die Teams schon kennen.
Jetzt scheint das ja fast so ein bisschen eine Gleichung zu sein. Man hat was Vielversprechendes, man gibt Geld rein und es wird was. Also ist immer Geld natürlich als der Treibstoff, der notwendig ist, das ist klar. Aber ist es denn so einfach, dass man sagt, das ist einfach, bisher scheitert es daran, dass es unterfinanziert ist?
Naja, also erstmal muss man die Teams ja finden und dann selektieren. Ne? Also wir haben immer so in der Kampfklasse 50 Einreichungen, manchmal mehr, manchmal weniger, je nach Thema. Wir haben 4 Challenges bis jetzt gemacht, kann man auf der Webseite alles nachlesen. Zum Beispiel bei einer Challenge haben wir 67 Einreichungen bekommen, haben aber nur 5 Teams selektiert, die unseren Ansprüchen genügt haben. Das ist schon mal das erste Gate, durch das man durch muss. Damit stellt man schon mal eine gewisse Qualität sicher. Ja, und dann brauchst du natürlich Geld, aber es braucht eben auch das Coaching und das Networking und vielleicht auch so ein bisschen die Inkubation. Wir bringen die dann auch mit anderen zusammen, die denen dann helfen. Einfach eine Unterstützung mit dem Willen, das zum volkswirtschaftlichen Nutzen zu bringen, ne? Also das Ding in die Welt zu kriegen.
Ist das auch noch eine Sache, dass man normalerweise sind ja Gründer auch zum Teil davon motiviert, dass sie sagen, ich möchte damit furchtbar reich werden, in erster Linie?
Haben wir nichts dagegen.
Ist vollkommen okay. Das steht sie nicht im Wege.
Nein, überhaupt nicht. Nein, also gar nicht. Also die Biontech-Leute sind ja auch furchtbar reich geworden. Diese klugen Leute machen in der Regel Folgendes: Wenn sie reich werden, sie nehmen ihr Geld und stiften noch weiteren Nutzen. Also die kaufen sich normalerweise nicht 10 Yachten. Und wenn sie sich eine kaufen, dann ist das ein Rundungsfehler auf dem Bankkonto. Also das sieht man bei den Biontech-Leuten, die reinvestieren wahnsinnig viel Geld. Oder auch von so Investoren wie, ich habe jetzt den Lukas Gadowski getroffen, der recht bekannt ist, ne? Der mit seinem neuen Team Global lauter Deep-Tech-Investments macht mit einem hohen Risiko. Ne? Da hat er nicht mehr primär das Interesse, jetzt die dicke Kohle zu machen, die hat er schon, sondern primär das Interesse, Dinge zu finanzieren, die die Welt wirklich besser machen würden, wo man aber einen langen Atem braucht. Deswegen ist es ein gesundes Ökosystem, wenn Gründer auch mega erfolgreich sind.
Okay, bei diesen Challenges geht ihr ja offenbar danach vor, was brauchen wir? Was ist schon in Sicht? Zum Beispiel Batteriespeicher für die Energiewende. Ist, glaube ich, auch eine der Challenges, die ausgelobt sind. Ja. Oder neue Computerarchitekturen habe ich mir notiert, ist noch eine. Und Carbon Capture Utilization, also wie kann man Kohlenstoff nicht nur aus der Luft zurückziehen, sondern dann auch noch nützlich irgendwo verbauen, zum Beispiel in Beton, ne? Kann man das machen. Ne?
Genau.
Das heißt, ihr geht immer von Problemen aus, und ist das nicht sowieso etwas, weil diese Probleme, die jetzt genannt wurden, das ist ja eh klar, das weiß man ja eh, dass sie jetzt gebraucht werden. Braucht es dafür diesen Input der staatlichen Agentur?
Ja, nicht immer. Also manche Themen lassen sich privatwirtschaftlich relativ leicht finanzieren. Jetzt sind natürlich die großen Umwelt- und Energiethemen schon staatliche Themen. Du musst also nicht nur die Technologien entwickeln, sondern auch einen Markt dafür schaffen. Du musst ja sagen, also ist ja alles schön und gut, wir bauen ja auch ein super Windrad mit 300 Meter Nabenhöhe. Doppelter Kölner Dom, das muss man sich mal vorstellen. Also mit dem Propeller sogar noch ein bisschen mehr. Ne? Also der ist ja nochmal 140, also 70 Meter im Radius. Das heißt, von 300 Meter geht er nochmal auf 370 hoch.
Das ist eben nicht ein Traum, sondern das entsteht, ja?
Ende 24 stehen davon 2 Stück. Also ist nicht nur der Plan, wir haben eine Vergabe schon gemacht. Auch mit verschiedenen Konstruktionen, also wir experimentieren da auch rum, also wir erstarren das nicht. So, das macht aber nur Sinn, also man unterstellt, das funktioniert, ne? Und die können wirklich kosteneffizient, wir wollen ja unter 3 Cent pro Kilowattstunde kommen mit den Dingern. Wenn die das wirklich schaffen, dann müssen sie halt auch gebaut werden. Ne? Und dann kommt wieder der Staat ins Spiel, also nicht nur mit Baugenehmigungserleichterungen, sondern vielleicht auch mit der Finanzierung von großen Windparks, ne? Weil die privatwirtschaftlich so ohne weiteres nicht entstehen. Also hat der Staat bei solchen infrastrukturellen Sachen immer eine Rolle. Aber er hat auch eine Rolle, um hochriskante Technologien in die Welt zu bringen. Das haben uns die Amerikaner und Chinesen voraus. Ne? Das machen die sehr, sehr konsequent seit vielen Jahrzehnten und haben das gezeigt, wie das funktioniert. Irgendwann übernimmt dann der privatwirtschaftliche Sektor. Wenn diese großen, dieses Tal des Todes, gerade bei
Deep Tech. Wann ist das Tal des Todes?
Das Tal des Todes ist nach der Grundlagenforschung und vor dem Markteintritt. Also man spricht da gerne von Technology Readiness Leveln. Das hat die NASA mal erfunden für die Flieger, Experimentalflieger. Also du hast eine Idee, du guckst, ob die Physik stimmt, das ist die Grundlagenforschung. Dann baust du einen Prototypen, das ist dann so TRL 3 oder 4. Ne? Grundlagenforschung ist 0, 1, 2. Dann baust du noch einen Prototypen, der schon produzierbarer wird sozusagen, den du maschinell produzieren kannst, dann bist du irgendwann bei 7 und dann musst du die Produktion bauen, dann bist du bei 8, ne? Und du musst natürlich unterwegs dir ein Geschäftsmodell überlegen, den Go-to-Market überleben und so weiter. Das sind dann alles die Eintritte in die eigentliche Kommerzialisierung. Und so ab THL 7 sind Deep Tech Ventures auch privat co-investierbar und ab 8-9 irgendwann müssen die komplett privatwirtschaftlich finanzierbar sein. Aber dann hast du ein Produkt, was produzierbar ist, du hast den Product Market Fit gemacht, ne, du weißt, dass das geht und so. Diese Risiken müssen wir vorher rausnehmen, sonst bringen wir Deep Tech nicht in die Welt.
Okay. Also zu den Windrädern würde ich noch gerne eins sagen. Das habe ich in dem Bericht auch gesehen und sah einmal dieses riesenhohe Teil, aber auch viele, viele kleine. Das sind offenbar, geht beides zusammen. Also könnte man jetzt auch einwenden, naja, entscheidet euch mal. Also entweder diesen Riesenturm und davon viele oder auf jedem Hausdach so privat genutzte Mini-Windräder.
Ja, wo ist das entweder oder? Ne? Also wenn wir eine Energiewende ernst nehmen, müssen wir aus allen Rohren feuern. Ich würde da auch keine Technologiediskussion führen. Also ich finde auch, jetzt gerade gestern war ja so ein bisschen der trägheitsbasierte, laserbasierte Kernfusion-Tag, weil die Ministerin das irgendwas im Heute-Journal oder so gesagt hat. Und dann gibt es halt die sich total aufregen und sagen, hier alles mit Atomen kommt uns nicht in die Tüte. Ne? Atome, nein, danke sozusagen. Ob die fusionieren oder gespalten werden, ist uns egal. Ne? Und die sagen, oh, das haben wir in 10 Jahren und die sagen, niemals haben wir das in 10 Jahren, dauert 20. Man weiß das nur, wenn man es macht. Also man weiß nur, ob das umweltverträglich ist, wenn man es macht. Man weiß, ob es 10 oder 20 Jahre dauert, wenn man es macht. Wenn man a priori sagt, wir machen es nicht, weil wir irgendwelche Dogmen oder Vorurteile haben, dann werden wir es nie erfahren. Oder anders formuliert, die anderen machen es uns vor und dann kaufen wir halt den Strom woanders, ne? Und sind nicht mehr autark.
Das ist ein heißes Thema gerade, ne? Kernfusion, ne?
Ja, wir begleiten das seit 2,5 Jahren. Wir finden das super spannend. Das ist hochriskant. Also die Physik ist zwar einigermaßen klar, aber ob man wirklich eine Maschine bauen kann, die dann wirklich Nettoenergie erzeugt. Das war gestern overhyped, also da wurde nicht Nettoenergie erzeugt, da wurde nur die Laserenergie mit der Output-Energie des Pellets verglichen, aber die Gesamtenergie, die ins System ging, war 200 Mal höher. Also wir sind noch bei 0,5%, also wir sind noch weit davon entfernt. Aber es gibt Wege, die wir sehen, auch von deutschen Firmen, Focused Energy, Marvel Fusion, aber auch noch zwei kleinere, die noch nicht so berühmt sind. Wir können Laser, ne, das haben wir ja schon bei den Belichtungsmaschinen gezeigt. Wir können auch die Materialforschung, die Pellets bauen. Also wir sind da schon gut aufgestellt und wären eigentlich ein gutes Land, um das voranzubringen. Ne. Das ist ein bisschen wie Quantencomputer. Ne. Ob die je funktionieren, wissen wir auch noch nicht. Aber man muss es halt auf verschiedenste technologische Wege ausprobieren, ob das geht, um das rauszukriegen. Und wenn sie gehen, werden die schon auch einen ganz schönen Einschlag machen.
Ja. Quantencomputing ist ja jetzt ein Themenfeld, was nicht von der Agentur gefördert wird, weil es so heißt, da ist schon sehr viel Aufmerksamkeit drauf.
Ja, also wir haben in den Kriterienkatalog drinstehen, ist es ein Hype-Thema, das ist ein Ausschlusskriterium. Also okay. Wenn das gerade oben im Hype-Cycle ist, den kennt wahrscheinlich jeder hier den Gartner-Hype-Cycle, dann fließt so viel Geld da rein und auch so viel Pseudotechnologie, dass man erstens zu viel Arbeit hat, überhaupt zu finden, was ist denn da richtige Technologie, und zum anderen man mit seinem eigenen Geld auch keinen großen Unterschied mehr machen können. Das heißt nicht, dass wir das nicht interessant finden, das Gebiet, aber es braucht uns einfach dafür nicht und deswegen machen wir da auch nichts.
Das ist natürlich interessant. Welche anderen Bereiche sind gerade im Hype-Cycle ganz oben und scheiden insofern aus?
Da ich da nie hingucke, bin ich da gar nicht so. Also Quantencomputer habe ich gesagt, gut, wir haben nie was mit Blockchain gemacht. Käme auch im Traum nicht drauf. Also außerhalb von Kryptowährungen halten wir da nicht so wahnsinnig viel von. Wir haben nichts bei KI-Acceleratoren mit von Neumann-Architektur gemacht zum Beispiel, sondern haben grundsätzlich auf andere Architekturen geschaut, weil wir auch glauben, dass da die Innovation aus den Firmen kommt, Nvidia und Co. Da brauchen wir auch nichts mehr tun, da können wir auch nichts tun, die haben viel mehr Geld als wir. Deswegen haben wir die New Computing Architectures Challenge gemacht, wo wir Quantencomputer und von Neumann-Architekturen ausgeschlossen haben.
Ja, also Stichwort Computing, das ist ja auch Ihr Brit sozusagen, da kommen Sie her. Und ich weiß noch von vor 2 Jahren, als wir uns mal getroffen haben, war ein Lieblingsprojekt, so schien es mir jedenfalls, das vom Bernd Ullmann mit seinem Analog-Computing. Und ja, da habe ich jetzt nochmal in den Bericht auch reingeschaut, in diesen Tatsachenbericht. Und das muss ich kurz vorlesen, weil das so eine tolle Textstelle auch ist. Da wird also beschrieben, wie er diese riesen Maschinen da in seinem Privathaus hat. Ich glaube, der hat sogar Fundamente im Garten gegossen, um die Dinger zu umbauen, damit er dann Gebäude hat für seine Sammelleidenschaft. Und da steht hier, sein Haus ist halb Werkstatt, halb Museum, randvoll mit zum Teil riesigen Analogrechnern, Lötstationen und Mikroskopen. Seine Frau toleriere das und wohne netterweise woanders. Also da muss ich...
Und die ist Informatikerin.
Ja. Und dann hat er auch noch versichert, dass man sich trotzdem liebe.
Ja, absolut, das
tun die. Und dieses Projekt mit dem Analogcomputer, also das ist ein Computer, der dem menschlichen Gehirn viel näher kommt natürlich als ein Digitalcomputer. Ja. Und aber sehr viel weniger Energie gebraucht.
Eben deshalb.
So. Mhm. Jetzt ist das aber, lese ich ganz zum Schluss dieses Artikels, das ist im Grunde bei der Sprint-Agentur raus und ist jetzt zur DLR rüber gewechselt. Mhm. Ist das jetzt eine Niederlage oder ist das trotzdem gut?
Das ist ein toller Erfolg. Also wir sind ja nicht eifersüchtig. Also wer da Geld investieren möchte, der ist herzlich eingeladen. Wir geben Steuergeld aus, gutes DLR jetzt auch. Aber wenn woanders eine Finanzierung findbar ist für ein Projekt, dann machen wir das doch gerne, weil dann haben wir mehr Geld für mehr andere Projekte. Wir haben das Projekt sehr lange aninkubiert, haben das Team sehr viel begleitet. Die haben in der Zwischenzeit, wen es interessiert, übrigens auch so einen kleinen Hobby-Analog-Computer für 300 Euro gebaut und für Ausbildungsinstitute sogar nur für 250, komplett Open Source. Mhm. Das ist The Analog Thing, heißt das Ding. Da kann man auch mal selber damit rumspielen. Ist schon eine ganz andere Art. Man programmiert eben nicht, man schreibt keine Algorithmen, sondern es ist eine sehr mathematische Art, Lösungen zu machen, aber total cool. Das ist in der Zwischenzeit passiert und sie hatten halt dann mit der Finanzierung, die wir gewährleistet haben, die Möglichkeit, diesen DLR-Projektantrag zu schreiben und bauen jetzt für das DLR-Quantencomputerprogramm sozusagen den Vorschaltrechner, weil der Quantencomputer braucht einen Analogrechner vorgeschaltet.
Okay, da muss ich sagen, bin ich raus, kann ich nicht mitreden. Okay.
Der Quantencomputer ist auch ein Analogcomputer, also um damit anzufangen, aber um letztlich die Signale auszuwerten, brauchst du einen analogen Signalweg, der aber schon rechnen kann. Und der muss sehr schnell sein auf der einen Seite, aber auch sehr unanfällig, auch zum Beispiel gegen Temperaturen, weil viele Quantencomputertechnologien, da ist es ganz schön kalt, ne, oberhalb von denen, da muss der erstmal wieder in normale Raumtemperatur kommen sozusagen, aber muss Signalverarbeitung unterwegs machen. Also das ist sehr vielversprechend. Die New Computing Architectures setzen da im Grunde drauf auf und machen den Fächer noch ein bisschen weiter auf in der Challenge. Da sagen wir also nicht nur analoge, aber zum Beispiel neuromorphe Computer sind auch analoge. Die gehen noch näher ans Hirn ran und simulieren ein einfaches Modell von einem Neuron.
Okay.
Aber sind analog gebaut, brauchen ebenso wenig Strom. Da gibt es auch biologische, die auch analog sind natürlich.
Blöde Frage, jetzt sprechen wir dann noch von Digitalisierung?
Ja, eine Analogisierung klingt irgendwie komisch, ne?
Ja, das ist aber, da steht ja auch schön dieser Satz drin, es kann nur analog geben, digital ist unterkomplex und nicht menschlich genug.
Ja, Zitat Bernd Ullmann Ende, der ist natürlich hardcore, ne? Das sind die, wir nennen die ja liebevoll Hypos, diese Bernds, High Potentials. Ja. Das sind Leute, die sind
andere
so.
Andere sagen Nerds, ne?
Ja, Nerds, die sind natürlich alle so, das ist schon ein interessanter Menschenschlag, die interessieren sich auch für nichts anderes und natürlich bist du dann auch, sagen wir mal, sehr, wie soll ich sagen, einsilbig, was die Möglichkeiten anderer Technologien aus deinem Umfeld angeht. Ich würde das nicht unbedingt unterschreiben, was er da sagt, aber ich würde sagen, im Augenblick sind Analogrechner unterrepräsentiert. Und wir denken viel zu digital, im Sinne von Neumann digital, wenn wir über Computer nachdenken. Also irgendeiner hat das mal sehr lustig beschrieben, als er sich eigentlich über einen Quantencomputer lustig machen wollte, weil er gesagt hat, wir haben einfach verdammt wenig Anwendungsfälle für einen Quantencomputer. Das ist so ähnlich wie der Teekannencomputer. Und dann hat einer gefragt, was meinst du mit Teekannencomputer? Naja, sagt er, wenn ich eine Teekanne auf den Steinboden schmeiße aus einem Meter Höhe und ich berechnen möchte, wie die Scherben dann liegen und wie viele wir haben und so weiter, ne, kann ich das mit einer aufwendigen Simulation machen, die aber nie das perfekte Ergebnis erzielt, oder ich mache es mit einer Teekanne und schmeiße runter und dann habe ich das Ergebnis. Das ist ein Analogcomputer. Der hat das Problem, dass er nur einmal läuft, ne? Dann hast du, aber du hast das perfekte Ergebnis. Das heißt, du nutzt Physik und physikalische Eigenschaften, um das Ergebnis zu erzielen. Natürlich kann der Teekannencomputer nur das Zerplatzen einer Teekanne ausrechnen, ne? Wenn das das Ziel ist, das auszurechnen, und mehr nicht. Das heißt, damit wollte er die Quantencomputer ein bisschen lustig machen. Also wenn wir wenig Use Cases haben, ist es auch nicht so besonders nützlich. Aber es zeigt, dass Analogcomputer, die sich der Naturnähe bedienen, sehr viel leistungsfähiger sein können. Jetzt müssen wir sie nur so bauen, und das macht ein elektronischer Analogcomputer, dass sie eben ein bisschen universeller sind als die Teekanne. Aber dann hast du eben die Power der Physik.
Mhm. Also diese Wertschätzung für diese Hypos, diese High Potentials, die sich auch, sehr starkes Interesse auf einem Gebiet haben, das kam mir zum Ausdruck. Wie würden Sie sich selbst beschreiben? Haben Sie manchmal auch Anlagen dieses High Potentials?
Nee, also ich bin, glaube ich, eher fast das Gegenteil. Ich interessiere mich eigentlich für diesen ganzen Kram. Also ich bin da überhaupt nicht themenspezifisch. Ich bin vielleicht ein scharf aufs Neue. Mhm. Mir wird vielleicht ein bisschen schnell langweilig. Ne? Deswegen habe ich auch immer Firmen aufgebaut. Das Schöne ist, wenn du deine eigene Firma machst und da gibt es Arbeiten, die dir langweilig werden, dann holst du dir jemanden, der es macht und der das gerne macht.
Also sehr interessengetrieben auf jeden Fall.
Absolut interessengetrieben. Ich will die Dinge, die ich mache, das sieht man an der Sprint selber. Ne? Ich bin da erbarmungslos. Ne? Da gab es einen Auftrag, das sollen wir machen. Das steht auch im neuen Koalitionsvertrag drin und das mache ich. Ne? Und wenn es da Widerstände gibt, dann sage ich, Leute, also entweder wir machen das so oder wir machen es gar nicht. Ne? Das ist.
Das habe ich wahrgenommen. Das war auch wirklich, da wurde ein bisschen auch Druck aufgebaut. Also das auch aus einer Form von, ist mir auch egal, dann bin ich halt weg, wenn das hier nicht funktioniert. Und naja, man merkte ja dann, dass die Politik auch reagierte mit diesem Sprintfreiheitsgesetz zum Beispiel.
Genau, genau. Also wenn ist, ich weiß gar nicht, ich kann nicht anders, ich bin so gebaut. Also wenn ich den Auftrag kriege und ich mir selber vornehme, wir machen das und ich halte das nach wie vor für gut und richtig, was wir da machen, dann lasse ich mich nicht gerne von irgendwelchen unnötigen Dingen aufhalten und schon gar nicht, wenn es Konstruktionsfehler gibt, dann immer weiter mit diesem falschen Instrument weiterarbeiten. Warum soll man das tun? Man nutzt sich nur ab. Ne? Das ist vor lauter Baumfällen nicht zum Axtschleifen kommen. Man muss die Axt schleifen, ne, damit man besser vorankommt. Und darum geht es da letztlich im Sprintgesetz. Aber auch eben aus der, ich bin sehr naturwissenschaftlich interessiert, also ich habe mich schon immer, ne, ich habe mich früh mit Hirnforschung beschäftigt. Als Computermensch ist das auch nicht so ganz weit hergeholt. Ja. Aber auch mit Elektronik, Mechanik, Flugzeugbau, also dieser ganze Kram hat mich einfach, Chemie, jetzt Biologie ist jetzt ein Riesenthema geworden, wo ich das große Glück habe. Gerade heute hatte ich wieder zwei so Calls, da denkst du, man versteht dann so langsam als Laie immer mehr, ne, wie das funktioniert und vor allen Dingen auch, was wir lernen und kriegt auch ein besseres Gefühl für, wo Durchbrüche stattfinden. Und das zu tun, das ist das, was mich da wirklich reizt.
Ja. Und auch analog Synthesizer, stimmt das?
Ja, das stimmt wirklich, ja. Ich habe gerade mein Sohn ist Musiker hier in Köln, der hat gesagt, du, sollen wir nicht mal wieder einen schönen analog Synthesizer zusammenlöten. Und ich habe gerade ein Erika Synth-Kit bestellt, was wir jetzt Weihnachten zusammenlöten werden. Also, so belohnen wir uns.
Das ist schön. Das sind diese Riesendinger, wo man dann auch
so ähnlich wie Analogrechner, genau, so wie beim Bernd Ullmann da auf dem Foto, so sehen die auch aus. Du hast also Kabel mit Buchsen.
Das habe ich gesehen, neulich im Music Store stehen solche Dinger.
Genau, da, die haben so eine ganze Wand da stehen. Ja, ja, genau, richtig geil, ja.
Okay. Ja, eine Sache würde ich gerne noch ansprechen. Leipzig ist es ja geworden als Standort. Das war auch, glaube ich, mit eine Wahl von Ihnen. Also das war schon auch ein Wunschkonzert insofern. Jetzt hätte aber Köln es auch werden können. Ich glaube, das war auch mit im Rennen.
Ja, ich war auch bei der Oberbürgermeisterin. Es hat übrigens dann nicht dran gelegen, dass Köln nicht ein guter Standort gewesen wäre, sondern es hat Köln und Leipzig waren da sehr nah beieinander. Es waren noch Potsdam, Karlsruhe im Rennen, haben sich insgesamt 17 beworben. Wir haben einen Call gemacht. Ne? Ich wollte das nicht, dass das die Gründungskommission entscheidet, sondern dass wir den besten Standort für die Agentur finden. Ne? Leipzig ist auch eine sehr aufstrebende Stadt, da geht es auch ab, ne? Mit, ich glaube, 8 oder 12% Bevölkerungswachstum im Jahr und so. Ist also die schnellst wachsende Stadt, die wir in Deutschland haben. Toller Wissenschaftsstandort, also hat auch alle Features, aber ist Köln, wächst zwar nicht so, ne, aber ist ein guter Standort und Lebenshaltungskosten sind jetzt im Vergleich zu München oder sowas auch noch bezahlbarer oder selbst Berlin jetzt. Ne.
Ja.
Aber es stand eben auch im damaligen Koalitionsvertrag, dass man dann Städte aus den östlichen Bundesländern bevorzugen soll. Ne.
Ich glaube, da gab es auch gerade, die Frau Karliczek hatte dann noch da ins Münsterland so ein Batterie Dingsprojekt hingegeben oder das war
dazu
auch nicht
möchte
so
ich jetzt nicht Stellung nehmen.
Okay.
Nee, da war zu viel NRW, das stimmt schon. Also was jetzt Frau Karliczek und warum sie das in ihren Wahlkreis geholt hat, das möchte ich nicht kommentieren, aber natürlich war das Nordrhein-Westfalen.
Ja.
Und wenn wir jetzt das nächste dicke Ding wieder nach Nordrhein-Westfalen gesetzt hätten, wäre das sicherlich den anderen Ländern auch. Aber ehrlich gesagt, das hätte mich jetzt noch nicht mal so abgehalten. Ich fand die Ansage trotzdem fair. Und klar, da schlagen auch zwei Herzen in meiner Brust, ne, Köln, Leipzig. Mhm. Ich fand die Ansage aber fair, dass man sagt, da gibt es noch viel Strukturentwicklung zu machen im Osten. Ne, da sollten wir schon den Fokus drauf haben. Jetzt sind ja auch zwei Rieseninstitute, eins nach Cottbus und eins nach Leuna gegangen, ein chemisches und ein astrophysisches, mit insgesamt 1,2 Milliarden ausgestattet, alle beide. Das ist schon auch Entwicklungspolitik, die da gemacht wird.
Ja.
Und das ist auch richtig, das muss man auch machen.
Leipzig hat sich aber kurz gesagt als guter Standort auch erwiesen.
Super, super,
ne?
Ja. Super gut. Also wir haben auch da vom OB super Unterstützung bekommen, vom Ministerpräsidenten. Wir haben sofort ein Bürochen und einen Briefkasten bekommen. Haben jetzt auch ein tolles Büro auf dem alten Güterbahnhofgelände. Da ist ein toller Techno-Club aus Leipzig. Da haben wir gesagt, da müssen wir unbedingt um die Ecke. Also so muss man sich das auch vorstellen, ne? Wo so à la Odonien. Ne?
Ja.
Lebenshaltungskosten sind noch deutlich geringer als hier. Tolle Unis, wir kriegen tolle Leute, die auch gerne nach Leipzig kommen, also die nicht nur schon sowieso daherkommen, sondern selbst aus Köln und Düsseldorf und sonst wo dann nach Leipzig ziehen. Aber wir zwingen die Leute natürlich nicht dahin zu ziehen. Wir sind ja eh in Corona entstanden und deswegen auch komplett virtualisiert. Das ist gar kein Problem. Aber die Leute kommen gerne und viele entscheiden sich dann auch nach einer Zeit zu sagen, oh, weißt du was, dann ziehe ich noch nach Leipzig. Ist einfach cool.
Ja. Jetzt sind wir ja so eine Art Jahreswechselfolge, also wir blicken mal aufs neue Jahr 2023. Wenn es da jetzt was zu wünschen gäbe, Durchbruch bei einer dieser Technologien, welche wäre das?
Also die Mutter aller Sprunginnovationen ist Bildung und Energie. Ne, das sind natürlich alles sehr langfristige Themen. Also wenn wir saubere Energie günstig überall verfügbar im Überfluss herstellen können, so dass sich das Abrechnen noch nicht mal mehr lohnt, dann lösen wir unglaublich viele Probleme. Ne? Dann lösen wir auch das Luftproblem, das Ernährungsproblem, das Wasserproblem, ne? Weil das alles Energie ist. Du kannst aus Energie Nahrungsmittel machen, ohne Zwischenschritte.
Ja. Was wäre das? Also ist das Wind und Sonne nach vor? Oder gibt es noch was, was wir bisher nicht auf dem Schirm haben?
Das gibt es bestimmt. Aber ich glaube, wenn ich mir was wünschen darf, ist, dass wir aus allen Rohren feuern und alle Technologiepfade entwickeln. Also so wie wir das mit dem Höhenwindrad machen, mit den Energiespeichern machen. Bei Solar gibt es viel zu tun, da sind wir auch noch lange nicht am Ende. Es gibt auch Solartechnologien, die direkt Wasserstoff erzeugen, ohne Umweg über den Strom. Alles total interessante Sachen. Und ich glaube, wir können es uns gar nicht leisten, irgendwelche Technologiepfade liegen zu lassen. Wir müssen die alle machen, weil unser Appetit nach Energie ist unersetzlich. Wir haben ein großes Ersetzungsthema. Wir müssen fossile Energien ersetzen, aus unterschiedlichen Gründen. Also jetzt Dinosaurier verbrennen ist eh nicht so eine gute Idee. Also aus Öl kannst du bessere Sachen machen, also Kunststoff und sowas vielleicht. Aber selbst den kann man ökologischer herstellen. Aber ihn verbrennen ist wirklich Blödsinn. Aber wenn wir jetzt die gesamte Energiewirtschaft und chemische Industrie und so weiter auf Energie umstellen, brauchen wir ja viel mehr. Also Strom ist, glaube ich, nur 18% der Gesamtenergie, die wir brauchen. So, wenn wir jetzt sagen, davon wollen wir aber möglichst 90% dann mit Strom machen, heißt das nichts anderes, als dass wir fünfmal so viel Strom brauchen. Und dann ist der Stromhunger, wird immer größer, sowieso. Und das zeigt so ein bisschen die Dimensionen, die wir da vor uns haben. Und das geht nur mit großen Technologiesprüngen. Deswegen finden wir diese laserbasierte Trägheitsfusion toll, weil wenn die funktioniert, die ist ziemlich öko und unheimlich effizient. Also es gibt nichts Effizienteres als Atomenergie, das muss man leider sagen. Auch Kernspaltung ist ziemlich effizient, erzeugt halt nur ekligen Müll. Den mal wegschaffen und saubere Kernspaltung machen wäre auch was. Kann wir in Deutschland nicht machen, das ist ein Dogma, das wir, glaube ich, nicht mehr loswerden. Aber Fusion ist per se recht sauber. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze, also ganz saubere, die überhaupt keine Neutronen mehr erzeugen. Und nicht ganz so saubere, die aber wesentlich weniger Müll erzeugen, als das Kernspaltung macht. Das wäre schon cool. Aber Bildung, um mal ein ganz anderes Beispiel zu bringen, ist natürlich die Meta-Mutter aller Sprunginnovationen, weil am Ende brauchen wir kluge Köpfe, die Interessen motiviert sind und auch happy sind und neugierig sind, solche Dinge zu tun.
Gut, das würde jetzt den Rahmen wahrscheinlich sprengen, wenn wir da ja nochmal groß reingehen würden. Aber letzte Frage noch, die Sprint ist ja aufgehängt bei zwei Ministerien, nämlich eben Bildung, Forschung, das ist die Bettina Stark-Watzinger und eben Robert Habeck, Wirtschaft und Umwelt. Gibt es da irgendwie Präferenzen oder gibt es auch ein gewisses Gezerre drum, wer sich jetzt mehr um die Sprint kümmert oder andersrum von Ihnen ausgehend, mit wem spricht man lieber?
Also da hat sich echt viel getan. Ich muss sagen, jetzt in der neuen Regierung ist es für uns doch wesentlich einfacher geworden, dort die Aufmerksamkeit zu bekommen. Wir haben auf beiden Seiten tolle Teams, die uns da unterstützen, die auch wollen, dass es mit der Sprint vorangeht. Also da können wir uns um Unterstützung nicht beklagen. Die arbeiten auch hart dran, das Sprintfreiheitsgesetz jetzt im nächsten Jahr zu bekommen. Passt ja jetzt auch zu dem Jahreswechsel. Also das ist natürlich mein größter Wunsch, dass wir das auch durchbekommen. Aber es ist eben in so einer Regierungskoalition und mit allen Ministerien, die da mitreden wollen, ein doch schwieriger Prozess. Aber wirklich, ich kann mich da nicht beklagen. Ich würde mir wünschen, dass das Budget, was aus dem BMWK kommt, wesentlich höher ist. Das Bildungsministerium hat einen sehr starken Aufwuchs. Da sind wir von, ich glaube, 30 Millionen auf 75 dieses Jahr, auf 155 nächstes Jahr. Wenn wir denselben Aufwuchs beim BMWK hätten, dann hätten wir 300 Millionen nächstes Jahr. Das ist leider nicht passiert. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit.
Das heißt Aufwuchs? Also, die müssen jeweils die müssen die aus Mittel dem Budget
das ab- Genau, die okay. müssen die Mittel bereitstellen. Und da, ich meine, da wird es natürlich dann ernst. Im Augenblick ist da noch eine kleine Ungleichheit. Mit dem Sprintgesetz würde diese ganze Haushaltsformierung aber auch anders, weil wir dann aus der Fachaufsicht der Ministerien wegkommen. Nicht, weil wir die im Augenblick gerade besonders schlecht finden, sondern eher, weil wir sagen, die Sprint weiß jetzt am besten, wie man Sprunginnovation identifiziert und finanziert. Da brauchen wir keine Fachaufsicht mehr. Wir machen es ja sozusagen.
Ich habe jetzt gehört, es ist noch was Kleines in Gründung oder vielleicht auch Großes, die DATI, die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation. Da dachte ich, kommt das jetzt da auch noch sich in die Quere oder ist vollkommen getrennt?
Das ist getrennt. Also eine DATI ist ja mehr, um Abgründungen aus den Fachhochschulen vor allen Dingen und kleineren Instituten zu erleichtern und diese zu unterstützen. Da arbeitet man schon sehr lange am Konzept. Wir unterstützen die, das machen nicht wir, das macht das Bildungsministerium selber. Mhm. Wir unterstützen die, weil natürlich viel Gelerntes bei der Sprinter zur Anwendung kommen kann. Für uns ist das eine tolle Pipeline, wenn es sowas wirklich gäbe, wenn es wirklich gute Gründungszentren gäbe, die es Studierenden einfacher machen und auch Studierende an die Hand nehmen und sagen, pass mal auf, da gibt es noch einen anderen Karrierepfad. Ne? Du kannst Gründer oder Gründerin werden und hier unterstützen wir dich mit allem Möglichen, also nicht nur mit Geld, sondern auch mit Coaching und allem, was dazugehört. Dann hätten wir ja eine größere Auswahl. Ne? Deswegen interessiert uns das aus Sprintsicht. Aber ich finde es sowieso sinnvoll, weil es muss auch nicht alles eine Sprunginnovation sein. Also ganz normale Innovation ist auch cool, ne? Und ganz normale Startups, und von denen können wir gar nicht genug haben.
Das ist, könnte ich mir vorstellen, als gutes Schlusswort.
Ja,
das passt. Wir könnten nämlich total lange weiterreden, glaube ich, habe ich das Gefühl. Und ich würde es auch gerne tun, aber machen wir jetzt hier mal einen Punkt. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Rafael Laguna de la Vera. Ich habe auch gemerkt, zwischendurch habe ich geduzt.
Also da ging ja, nee, kurz, okay. Nächstes Mal duzen wir uns durch.
Okay, gut, vielen Dank.
Danke auch.
Wirtschaft Köln am Platz.
Da waren noch ein paar Mutmacher dabei. Ich nehme mit, Deutschland hat gehöriges Innovationspotenzial, auch für die bahnbrechenden Dinge. Aber man muss die Macherinnen und Macher von der Kette lassen. Jetzt habt mal Vertrauen, sagt Rafael Laguna de la Vera, der Direktor der Agentur für Sprunginnovationen Sprint. Wir können Dinger bauen, die richtig knallen. Das versteht der Kölner als seinen Auftrag, den er in Leipzig gerne fortführen möchte. Und mit dieser Folge von Wirtschaft Köln unplugged beschließen wir das Jahr und hoffen auf ein friedlicheres Jahr 2023, in dem Freiheit und Menschlichkeit eine größere Rolle spielen werden. Mein Kollege Manuel Heckel meldet sich in der kommenden Woche mit einem Gast aus dem ökologischen Landbau. Dorle Gothe führt die Geschäfte der Regionalwert AG Rheinland und setzt sich dort für bäuerliche Landwirtschaft ein und die dazu passenden regionalen Vermarktungsstrukturen. Es geht ihr um eine lebenswerte Zukunft, also spielen die lebenswichtigen Ressourcen Boden, Wasser, Luft und nicht zuletzt Artenvielfalt im Engagement eine ganz wichtige Rolle. Hören Sie gerne rein. Mein Name ist Stefan Merks, guten Rutsch und bis bald.